Hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Reihe Lateinamerika, ein Kontinent im Aufbruch des Freiheitlichen Bildungsinstitutes. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich darf Dr. Martin Graf, Abgeordneter zum Nationalrat und Lateinamerika-Beauftragter des FBI, herzlich begrüßen.
Ja, ich freue mich und sage Danke und begrüße auch alle Zuhörer. Warum heißt denn Suriname überhaupt Suriname? Es war ja lange niederländisch Guyana, wie die gesamte Region ja Guyana hieß, wasserreiches Land, vielleicht übersetzt aus der indigenen Sprache, hat man das halt immer stärker und verstärkt und speziell in der Unabhängigkeitsbewegung dann im 20. Jahrhundert auf Suriname umbenannt, einen landesüblichen Namen, ja, vielleicht auch, weil man Guyana so leicht mit Guinea, was in Afrika liegt, verwechselt, was ja viele Leute tun. Wie ich ja schon beim vorigen Podcast gesagt habe, sind ja das fast unbekannte Länder in unseren Breitengraden. Suriname noch aus einem speziellen Grund, weil wer weiß schon, dass Niederlande in Südamerika eine Kolonie hatte. Viele Jahre und Jahrhunderte. Ein Land, das rund 164.000 Quadratkilometer groß ist, zwischen Guyana, also Britisch-Guyana und Französisch-Guyana gelegen ist, im Süden von Brasilien und im Norden von der Karibik und sprich Atlantik, also Karibik, und die Grenze bildet und ist eines der kleineren Länder Südamerikas, muss man sagen.
Wie groß jetzt im Verhältnis
zu Österreich? Nur doppelt so groß ungefähr wie Österreich, ja. Wenn man Französisch-Guyana als eigenes Land nimmt, dann ist es das zweitkleinste Land, weil das ist noch etwas klein, aber das ist ja eigentlich Frankreich über sein Department. Und das habe ich ja schon bei dem letzten Podcast auch ausgeführt, diese niederländische Art zu leben, Land zu gewinnen, aus versumpften, fast unter Meeresspiegel liegenden Land dieses Urbar zu machen, das schlägt sich in Suriname breit durch. Also der Einfluss der Niederländer, Holländer ist dort gigantisch, auch vom Straßenbild her, die Städte, also wie Holland vor 100 Jahren, ja, würde ich so meinen. Armes Land gewesen und ist immer noch, ja, 164.000 Quadratkilometer, mit Ausnahme von der Hauptstadt Paramaribo und im Küstenbereich, wo es ein paar asphaltierte Straßen gibt, ja, gibt es eigentlich kaum asphaltierte Straßen in diesem Land, 620.000 Einwohner. Und wie gesagt, in diesem urbergemachten Küstenstreifen, der bis zu 70 Kilometer breit ist, leben 70-80% der Bevölkerung und davon wieder im urbanen Bereich die Menschen. Paramaribo, Hauptstadt dort, ist dominierend, rund 250-300.000 Einwohner, wunderschön zum Anschauen, mit einem Altstadtkern auch.
Das heißt, Tourismus spielt dann sicherlich auch eine Rolle.
Könnte dort eine Rolle, ist relativ bescheiden, gibt nicht viele Menschen, die dort noch hinfahren. Das ist auch den politischen und Sicherheitsverhältnissen geschuldet. Die Sklavenbefreiung war dort erst 1863 von den Plantagen, ja, wurden die freigelassen und dann hat man natürlich Plantagenarbeiter gebraucht. Neben den, weil das hat ja noch gepumpt, war in der Kolonie, wo man diese Industrie erzeugt hat. Und da hat man Javanesen, also aus dem Bereich Niederländisch-Indonesien, aber auch Inder viele geholt. Und daher ist die Bevölkerung dort sehr ethnisch aufgespalten. Also es sind 38% sind ungefähr afrikanischer Herkunft. Davon 22% Marons, das sind diejenigen, die mit Ankunft der Schiffe sofort in den Dschungel geflüchtet sind und praktisch nie versklavt waren. Darauf legen sie heute auch noch Wert, also Afrikaner, die nie versklavt wurden, und ungefähr 16% kreolische, afrikanische Herkunft, also in Summe fast 40%. Auf der anderen Seite indischer Herkunft, weil sehr viele geholt wurden, und javanesisch auch so 40-42%. 28% sagt man so indischer Herkunft, 14% Javanesen. Und dann gibt es noch 14% gemischte Gruppen, ganz klar. Ein paar Prozent alle anderen, ja, also Chinesen, Europäer, Araber, Indigene. Gar nicht viele Indigene, sehr spärlich auch besiedelt, wie gesagt, die dort leben. Ein Land, das speziell nach der Befreiung, Unabhängigkeit leider Gottes einen großen Aderlass gehabt hat, weil sehr viele Surinamesen das Land verlassen. Die Diaspora der Surinamesen ist rund 350.000 Einwohner. Stark. Also bei einer Bevölkerung in Suriname mit 620.000 ist es fast 50% haben das Land verlassen und Nachkommen. Das ist auch schon mittlerweile gigantisch, und, aber doch sehr viele in Holland. Gibt es auch viele Fußballer, die sind ja bekannt, die Ruud Gullit und so weiter, das sind ja alles Menschen aus Suriname. Ja. Dort ist auch im Gegensatz zum Französisch-Guyana Fußball der Nationalsport, dort ist es Cricket. Ja. Ganz interessant. Die schicken natürlich auch Geld zu ihren Verwandten, und die Diaspora ist also durchaus ein Wirtschaftsfaktor für das Land. Weil das Land ist und die Menschen sind dort grundsätzlich arm, obwohl das Land jetzt einen Aufschwung nimmt, aber arm nicht, weil das Land arm an Grundlagen wäre, sondern Korruption. Nach der Unabhängigkeitserklärung de facto ein Militärregime. Der Putsch war ja in den 70er Jahren eine lange Zeit Militärdiktatur mit einem Marionettenpräsident, nachher dann ein gewählter Präsident, und das Militär hat bis zum heutigen Tag, würde ich fast meinen, bis zum Jahr 2020, jetzt ist ein neuer Präsident, erstmalig ein anderer gewählt worden, war der damalige Militärführer, der Desi Bouterse, der hat eigentlich das Land beherrscht seit der Unabhängigkeit, ja, bis zum Jahr 2020, jetzt ist er schwer krank, aber seine Mannen sind ja immer noch da. Man sagt nicht nur, sondern wurde auch verurteilt in Europa zu 12 Jahren wegen Drogenhandel, ist einer der obersten Drogenbarone. Das heißt, das Land hat große Schwierigkeiten, weil von der Spitze nach unten ist Korruption, in Wirklichkeit Korruption, Kriminalität, vermischt mit Militär und so weiter. Ist das kein guter Platz zum Leben, sagen wir es einmal so, für uns eins oder auch für Leute, Dinge. Es wird besser, aber ist noch bei weitem nicht dort, wo es hingehört. Die Amtssprache ist Niederländisch, das ist interessant. Umgangssprache gibt es dann auch kreolische Dialekte und natürlich Hindi, die Inder sprechen Hindi. Schulpflicht ist dort nicht wirklich ausgeprägt, man sieht, wie langsam sich auch etwas entwickelt, gibt es nur Schulpflicht bis zum 12. Lebensjahr, und selbst da geht man von einem hohen Prozentsatz auch aus, die gar nie in eine Schule gehen, speziell im Dschungelgebiet, weil der Dschungel fängt ja nach dem entwickelten Küstenstreifen unmittelbar an, und dort gibt es keine Straßen, da gibt es bestenfalls nur Flüsse, Verkehrswege und kleinere und mittlere Dörfer, wo die Menschen leben, und da ist es mit der Schulbildung nicht so wirklich. Naja, und dann die rivalisierenden ethnischen Konflikte, gepaart mit Einfluss des Militärs und der organisierten Kriminalität, die man oft gar nicht unterscheiden kann, bis zur Staatsführung. Auf dem Papier ist es eine repräsentative Demokratie mit parlamentsgebundener Exekutivgewalt. Ja, alle 5 Jahre wird dort der Präsident gewählt. Und auch das Parlament hat 51 Abgeordnete, aber selbst auch besucht dieses Parlament. Es ist ein nettes, kleines Haus aus der Kolonialzeit, wirklich schön hergerichtet, so über 100 Jahre alt, aber fast einen dörflichen Charakter. Aber recht interessant, ja, tropisches Gebiet, also es macht das Ganze alles spannend, aber wenn man da mit Abgeordneten spricht, sie schauen sich dreimal um, bevor sie etwas sagen, wenn sie nicht zu den Herrschenden gehören. Ja. Also da sieht man schon, dass die Freiheit noch Luft nach oben hat. Ja, die Freiheit hat dort Luft nach oben. Und wie gesagt, diese 51 Abgeordneten werden nach dem Verhältniswahlrecht gelebt, aber in Wirklichkeit setzen sie sich aus den ethnischen Gruppen zusammen. Es sind mehrere Parteien in den Parlamenten, aber wie gesagt, der große Block der Afro-Kreolen, dann gibt es den großen Block der Inder und Javanesen, und die sind beide ungefähr 40%, dann gibt es einen großen Block Marons, 20%, das sind, wie ich schon mal gesagt habe, die niemals die Versklavten, die Geflüchteten, die ins Inland gegangen sind.
Die wie in Guyana schon besprochen.
Das ist hochinteressant, die auch wiederum, und da ist der an sich der Stammesführer, der Herr Brunswick, ja, also Der war Leibwächter vom Militärchef mit eigener Partei, die arbeitet zusammen. Derzeit in einer Koalition mit den Indern und ein indischer Präsident, weil das Parlament wählt den Präsidenten, nicht direkt gewählt. Ja. Hat zwar die Mehrheit hergegeben, dass erstmalig man sehr große Hoffnungen setzt, mit Reformen, Korruptionsbekämpfung, Kriminalitätsbekämpfung, war zumindest die Ansage und die Inder sind da glaubhafter in diesen Belangen. Hat er zwar die Mehrheit gegeben, aber er verleugnet sich immer noch in Wirklichkeit hinterrücks, arbeitet er immer noch mit den anderen zusammen und gibt denen sehr oft die Parlamentsmehrheit, sodass Reformen dort sehr zögerlich vor sich gehen und alles nach wie vor sehr korrupt dort auch abläuft. Also das ist nicht vergleichbar mit Europa. Auch der Standard wesentlich weiter hinter Französisch-Guayana zurück, obwohl dort durch diese Ölfunde, die es auch gegeben hat, genauso wie in Französisch-Guayana, ja, die Offshore-Gebiete, aber es gab vorher auch schon ein bisschen Ölindustrie, nicht so große Vorkommnisse, Bodenschätze, aber doch Öl und Gas sehr stark, und da sind die Franzosen sehr stark, der Exxon-Konzern sehr stark in der Vorbereitung der Ausbeutung, da beginnen sie jetzt. Also das wird natürlich einen Boom und Hype dort auch auslösen, mit 3 bis 5 Jahre Verzögerung zu Britisch-Guayana. Ja. Aber ist auch dort schon sichtbar, man setzt große Hoffnungen auf das Bildungssystem, ist wie gesagt nicht vergleichbar mit unserem. Es gibt dort aber auch schon eine Universität, die so in den 60er Jahren gegründet worden ist, mit verschiedensten Fakultäten, beschäftigen sich sehr viel mit Erneuerbaren und auch Erhalt der Strukturen, also durchaus da und dort mit internationalen Renommee, nicht Topklasse, aber doch immerhin, aber wo schon 5000 Studenten es gibt, ja, aber alles natürlich privatwirtschaftlich entweder organisiert, aber diese Universität ist staatlich und da geht ein starker Impuls davon aus. Ja. Aber wie gesagt, die Parteien sind ethnisch zuordnenbar, diesmal eine ganz andere Konstellation in diesem Land. Wird spannend werden, ob sich der derzeitige Präsident Chan Santokhi allalong durchsetzen wird und Reformen auch umsetzen kann. Der Staat war aufgrund seines Staatschefes, der das Land nie verlassen durfte, weil er ja überall gesucht wird als Verbrecher oder verurteilt war.
Das klingt wirklich abenteuerlich.
Schlimmer als in afrikanischen Ländern teilweise.
Ja. So, ja.
Und war das ja, kann man durchaus so auch jetzt salopp bezeichnen, das Land bis eben 2020 total im Verschiss, wenn man das so nennen will, international auch geächtet und vieles andere mehr. Und da hofft man halt sehr stark, dass sich das jetzt ändert. Daher ist dort der Tourismus, obwohl es sich anbieten würde. Ja. Die Wirtschaft ist zur Kolonialisierung beherrscht gewesen von der Plantagenwirtschaft am Agrarsektor. Sehr viele Exporte, Zucker, Reis, Holz, Bananen, auch Fischindustrie aus dem Atlantik, Karibik. Ja. Und Bergbau hat es auch immer gegeben. Bauxit, sehr starke Vorkommen, auch sehr viel Gold, Mineralöle, auch damals schon. Und jetzt eben durch diese Funde in den 2000er Jahren, auch durch die Befriedung des atlantischen Grenzkonflikts mit Britisch-Guayana, wo das Land aufgeteilt worden ist, auch eine gewisse Rechtssicherheit und offshore-mäßig enorme Funde sind, und man geht davon aus, dass die Vorkommnisse dort nur so ein Drittel von dem sein werden, wie in Britisch-Guayana, aber doch sehr beträchtlich. Ja. Wie gesagt, mit Bauxit, Gold und Öl erwirtschaften sie bereits 81% der Exporteinnahmen. Ne? Also das mit stark wachsenden Inflation und so gibt es dort natürlich auch alles. Ein französischer Konzern, Texaco, ist dort der Gewinner der Ausschreibungen gewesen. Wie immer das vor sich gegangen ist, weiß man nicht, aber wird dort halt sehr stark abgebaut. Und das wird auch einen Aufschwung ähnlich wie in Guyana nehmen. Ja. Die Inflation beträgt dort auch 40% im Jahr, also durchschnittlich der letzten Jahre. aber schlägt sich bei der einfachen Bevölkerung nicht so wirklich nieder, weil diese großes Ausmaß an Selbstversorgertum haben. Ja? Ja,
das ist also alles, was Grundvorteile.
Ja. Grundnahrungsmittel und so weiter werden ständig teurer, wenn man es kaufen muss, aber sie erzeugen sehr, sehr viel selbst für den Eigenbedarf und das sieht man sehr stark. Daher trifft es die Bevölkerung. Also ich würde mal sagen, verhungern muss man in dem Land ganz bestimmt nicht und tut dort auch keiner. Es ist fruchtbar, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ob man entsprechende adäquate Arbeitsplätze, wie wir sie kennen, dort findet, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber da wird jetzt der Bergbau- und Mineralölindustrie voll hineinfallen. Und sie setzen doch, und das hat man gemerkt, im Bildungswesen Akzente. In diesen Bereichen. Also sie wollen den Anschluss finden und haben ihn da und dort schon gefunden. Sie wollen auch im Touristischen einiges auf die Beine stellen. Da könnte Österreich könnte da ganz gut auch Entwicklungszusammenarbeit machen, weil wir als Tourismusweltmeister da natürlich sehr viele Erfahrungen haben und auch Ausbildungsschienen, weil das ist dort sehr, sehr schlecht. Das ist alles nur angelerntes Wesen. Ich meine, es gibt wenige Europäer, die dort leben. Auch wenn sie alle niederländische Namen tragen, sind das keine Europäer. Und es gibt einen einzigen noch lebenden Österreicher dort.
Ja, den
habe ich schon getroffen, voriges Jahr auch. Der ist schon sehr, sehr alt, hat leider Gottes vor ein paar Jahren einen Schlaganfall gehabt. Ist aber dort ein Unternehmer, wie wir es kennen, war ein Abenteurer, der sich die Welt angeschaut hat. Und weil er halt Fliesenleger und Installateur war, hat er dort einen Betrieb gemacht und war einer der größten Betriebe, den sie dort über viele Jahrzehnte gehabt haben. Also überall dort, wo er Hotel, Fliesen oder Installationen hatte, hat seine Firma gemacht. Insofern ist schon ein bisschen ein Nukleus da. Also ich glaube, es ist der Einzige, der derzeit dort lebt. Aber spannende Geschichte, haben wir viele gute Beiträge von ihm auch gehört. Ja. Das Land ist überschuldet. Ob sich das jetzt mit den Erdölfunden verbessern wird, muss man abwarten, wage ich aber zu bezweifeln. Also jetzt werden einmal noch mehr Schulden aufgenommen und die Konzerne werden sicher reich werden und dann wird man sehen, wie sich das durchschlägt. Aber es wird einen Aufschwung dort geben, bin ich überzeugt. Aber wie gesagt, man muss die politische und die Sicherheitssituation, Kriminalität, organisierte Kriminalität, Verquickung, Militär, organisierte Kriminalität, das muss man in den Griff bekommen. Und da arbeiten sehr viele daran, aber es ist noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Es hat ein bisschen einen Aufschwung gegeben durch den neuen Präsidenten, weil erstmals seit vielen Jahrzehnten es ein Staatsoberhaupt gibt, das überhaupt in ein fremdes Land reisen kann. Muss man sich einmal so vorstellen. Ja. Also wie kann man da Beziehungen aufbauen oder für das Land dann, etwas bewirken.
Also das heißt also, der Aufruf an alle Abenteuerlustigen, auf nach Surinam.
Warum auch nicht? Ja, es ist sicher spannend für jemanden, der datendurstig ist und sich da entsprechend vorbereitet. Es gibt sicher viel zu tun. Man kann auch sehr viel bewirken, aber es ist ein hohes Risiko, würde man so sehen. Aber es sollte nicht vernachlässigt werden. Dieses Land hat natürlich eine jahrhundertelange europäische Tradition. Und war halt aufgrund der Militärdiktatur des Einflusses des Militärs, auch wenn ein scheinbarer Präsident vom Parlament gewählt worden ist, der an die Spitze gestellt worden ist, hier und da war es trotzdem eine Militärdiktatur. Und das ist jetzt vielleicht am Überwinden und mit einiger europäischer Hilfe kann man dort schon einiges machen. Aber wie gesagt, die haben auch das gleiche Problem wie die Nachbarländer. Sollte das stimmen mit dem Klimawandel, dann ist Land unter angesagt. Daher verlegen sie auch alles schon mehr ins Landesinnere.
Gut, die Deiche werden schon noch eine Zeit lang halten.
Ja, aber wenn man sieht es mit freiem Auge,
ist es schon,
kann man das erkennen. Wenn man hinterm Deich steht und es ist Flut, dann steht man unter mehr
ein gewisses Spiegel, Unwohlsein
und macht sich breit. Ja, im Moment hält es das noch im Zaum, aber kann man auch sicher noch die Deiche verstärken, aber irgendwas hat alles ein Ende. Wird ja alles immer schwieriger, wenn es über mehrere Länder geht. Ich kann eine tausende Kilometer Küste
aufschütten. Ein gewaltiges Vorhaben.
Ich würde mal sagen, ich persönlich habe den Eindruck, die Leute dort bereiten sich auf beide mögliche Szenarien vor. Entweder es bleibt so, wie es ist, oder wenn es untergeht, sichern sie sich schon Plan B im Landesinneren, wo sehr viel entsteht, Landesinnere 40, 50 Kilometer entfernt. Dann fängt der Dschungel an, fast stärker wie im Amazonasbereich. Flora, Fauna ist hochinteressant. Ich weiß nicht, die Universität, wir haben dort gesprochen mit der Rektorin. Man findet ja jede Woche noch Dutzende neue Pflanzen mit Wirkstoffen und alles. Also es ist ja bei weitem alles noch nicht erforscht, was es so zum Erforschen gäbe, wo man die Natur schon heranziehen kann. Also ich finde es spannend, ist ein interessantes Land. Ich müsste 40 Jahre jünger sein, dann könnte ich mir vorstellen, dort was zu tun.
Ja. Na, Herr Dr. Graf, ich bedanke mich für dieses wirklich interessante Gespräch. Freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Ja, danke für die Geduld, mir da auch zuzuhören.
Jederzeit. Sehr gerne. Thank you.